Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Gicho Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind bei Folge 99 angekommen und wir nehmen auf am Mittwoch, dem 10. Juni um 21 Uhr am Abend. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern R-Ventures und Wenger Fili. Yagi, was sind heute die Themen?
Folge 99, genau, extrem spannend. Schon 99 Mal haben wir das aufgenommen. Heute ist wieder eine Transaction of the Month Folge. In den News sprechen wir zuerst über den Devigier Award, der heute Abend vergeben wurde. Danach schauen wir auf eine neue Dealroom-Analyse zur Schweizer Startup-Landschaft und dann diskutieren wir noch den neuen 103 Millionen Euro Fonds von Merantix Capital. Als Schwerpunktthema haben wir wie immer in der Transaction-Folge den Burnrate Market Snapshot, diesmal für Mai. Dabei gehen wir auf die wichtigsten Finanzierungsrunden und Exits in der Schweiz sowie auf einen kurzen Blick auf Europa ein, was dort in der Venture-Landschaft gegangen ist. In der Hörfrage, ganz spannend, da geht es darum, weshalb Exits häufig sehr positiv kommuniziert werden, auch wenn es eigentlich ja manchmal doch eher ein Fire Sale war als ein richtiger Exit. Zum Schluss schauen wir uns die Transaktion, die Pre-Seed-Runde von Founderful in Mosaic im Detail an. Und da gehen wir ein bisschen auf die Firma ein.
Ja, bevor wir zu den News kommen, möchte ich noch kurz den Börsengang von SpaceX aufnehmen, der ja jetzt für Freitag geplant ist. SpaceX ist längst nicht mehr nur ein Raketenunternehmen. Die große Investmentthese ist inzwischen deutlich breiter. Man hat Starlink, Mobilfunk aus dem All, man hat KI-Infrastruktur und langfristig vielleicht sogar Rechenzentren im Orbit. Die Bull-Case-Prognose ist entsprechend aggressiv. SpaceX könnte bis 2030 mehrere 100 Milliarden Dollar Umsatz erreichen, nach weniger als 19 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr, was ja auch schon stattlich ist, muss man sagen. Der größte Treiber wäre dann Starlink durch die deutlich höhere Nutzlast von Starship. Das ist die Rakete, könnte SpaceX schneller neue Satelliten ins All bringen und insbesondere das noch junge Direct-to-Cell-Geschäft ausbauen, also Satellitenkommunikation direkt aufs Smartphone ohne zusätzliche Hardware. Dazu kommt die ganze KI. Der konservative Case lautet, SpaceX verkauft einfache Rechenleistung an Unternehmen wie Anthropic und Google. Der ambitioniertere Case Grok entwickelt sich zu einer echten Alternative zu Claude, ChatGPT und Gemini, Grok, das ist das LLM von SpaceX. Dann wäre SpaceX natürlich plötzlich nicht nur Raketen- und Telekom-Infrastruktur, sondern auch ein relevanter KI-Player. Yagi, was ist für dich der stärkste Teil dieser Bull-Case-Story? Starlink, KI oder weiterhin das klassische Launch-Geschäft?
Ja, ich würde jetzt mal sagen, Starlink ist sicher hier ein großer Treiber. Ich meine, das Raketengeschäft, das bleibt auf jeden Fall wichtig, aber Starlink, das hat wirklich das Potenzial, wiederkehrende Umsätze in einer ganz anderen Größenordnung zu schreiben. Spannend wird das, was du erwähnt hast, der Direct-to-Sell, wenn Starlink nicht nur Internet-Terminals verkauft, sondern effektiv zur Infrastruktur für Mobilfunkanbieter wird, dann sinkt die Hürde für Endkunden enorm. Sie müssen dann vielleicht sogar nicht mal aktiv den Anbieter wechseln und vielleicht muss sich dann nicht auch die Swisscom und unsere Schweizer Anbieter nicht mehr damit bemühen, irgendwelche 6- oder 5G-Antennen irgendwo versuchen aufzubauen, was sie sowieso niemand will. Also das könnte doch noch einen großen Shift geben, aber das müssen sie zuerst mal noch hinkriegen. Der Bear Case, der ist natürlich auch noch spannend, wenn Starship nicht wirklich so gut kommt, wie sie das heute erwarten, und dann wächst Starlink vielleicht auch nicht ganz so schnell, wie sie das möchten. Und vielleicht kommt dann sogar auch noch der Umsatz pro Kunde unter Druck. Wenn beispielsweise Unternehmen wie Blue Origin auf den Markt kommen und es dann zum Preiskampf in der Satellitenkommunikation kommt, das ist dann plötzlich ein enormer Druck auf SpaceX. Und ja, AI Compute ist natürlich aktuell ein ultra heißes Thema. Alle investieren in Data Centers. Im Moment ist Rechenleistung knapp, aber vielleicht ist es auch nur ein vorübergehendes Phänomen. Und dann gehen plötzlich neue Rechenzentren auf, kommen effizientere Modelle. Dann könnten die Margen von SpaceX doch unter Druck kommen. Wenn du es jetzt mal aus der Investorensicht anschaust, Max, ist SpaceX überhaupt noch ein Space-Unternehmen oder ist es inzwischen eher ein extrem schwer bewertbarer Rocket-Telekom-AI-Conglomerate?
Ja, ich habe mir einmal die Mühe gemacht, die 340 Seiten Börsenprospekt in der Ruhe zu lesen. Und das ist schon so, dass nicht die Bewertung sehr stark abhängig ist von Sachen, wo noch gar nicht viel Umsatz gemacht wird. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber es geht schon, also ich meine, die Börsenbewertung ist schon crazy. Wir haben das diese Woche angeschaut und auch gesehen, es gibt diesen Elon Magic Multiple und der ist natürlich schon sehr, sehr substanziell. Aber ja, es ist, glaube ich, das ist auch der Reiz, aber auch das Risiko. Ich meine, die einzelnen Geschäftsbereiche verstärken sich potenziell gegenseitig. Das hat Elon Musk gut gemacht. Raketen bringen Satelliten günstiger ins All, Satelliten schaffen Telekom-Umsätze und diese Infrastruktur kann wiederum neue Daten- und KI-Geschäfte ermöglichen. Also ein klassisches Flywheel. Der größte Joker bleibt aber Elon Musk himself. Er ist einerseits ein erheblicher Teil der Investment-Story, außer andererseits ist er auch ein klassisches Key-Person-Risk. Wir, wenn wir investieren, dann ist ja das Key-Person-Risk bei uns sehr, sehr entscheidend. Also die entscheidende Frage lautet hier deshalb nicht nur, ob SpaceX kurzfristig an der Börse steigt oder fällt, sondern ob das Unternehmen bereits ein stabiles Fundament besitzt oder ob die gesamte Vision noch stark von einer Person abhängig ist. Und das ist sie natürlich. Also wenn jetzt Elon Musk morgen einen Herzinfarkt hat, das ist möglich, wahrscheinlich sogar wahrscheinlicher als bei einem Normalsterblichen. Und oder er kommt nicht von einem Trip runter, auch das ist möglich, wahrscheinlich auch wahrscheinlicher als bei einer normalen Person. Dann ist die ganze Story natürlich dahin. Aber ja, das kann man ja immer sagen. Also kann man immer sagen, bis jetzt ist Elon Musk sensationell gut unterwegs und wahrscheinlich der Kolumbus der Neuzeit. Und ich finde den Typ absolut genial. Man kann natürlich schon jetzt sich darüber streiten, seine Äußerungen und zweitens Wort. Wenn ich aber nur seine geschäftliche Tätigkeit anschaue, muss ich schon sagen, Hut ab, das ist jenseits. Ich glaube, wir werden noch in 100 Jahren von Elon Musk sprechen, was der alles geleistet hat und vor allem noch leisten wird. Also ich sehe das jetzt kurzfristig zumindest nicht als problematisch oder für problematisch. Damit bleibt SpaceX eine der spannendsten, aber auch anspruchsvollsten Bewertungen im Tech-Markt, muss man sagen. Also extrem große Chancen, sehr hohe Erwartungen, aber viele offene Fragen, die erst in den kommenden Jahren beantwortet werden. Meine Studenten haben mich diese Woche gefragt, ja, würdest du jetzt investieren? Ja, ist schwer zu sagen. Ich glaube, am ersten Tag werden wir einen starken Anstieg sehen in den ersten Stunden. Und ich meine, die Lockups sind natürlich substanziell, also die Top-Manager dürfen nicht sofort verkaufen, aber diese Lockups enden dann nach 6 Monaten meistens. Und wenn du jetzt an das Jahr 2000 zurückdenkst und diesen Pop, der geplatzt ist, der ist dann eben dann geplatzt, zu dem Zeitpunkt, wo die Top-Manager diese Lockups nicht mehr hatten und dann massiv Aktien verkauft haben. Und ich glaube, der Kurs könnte sich dann auch ähnlich entwickeln. Es kann sehr gut sein, dass am ersten Tag wird der Kurs stark steigen, dann wird sich der Kurs abkühlen und dann irgendeinmal werde ich die Aktie dann genau anschauen und bewerten und dann kann es schon einen sinnvollen Einstiegszeitpunkt geben nach ein paar Monaten. Das könnte zum Beispiel eine Strategie sein, wenn man jetzt eben nicht schon von Anfang an zu Aktien kommt. Das ist ja nicht ganz so einfach. Muss man, glaube ich, relativ viel investieren bei der richtigen Bank, oder? Aber sicherlich tut der Börsengang dem Ganzen gut. Es gibt wieder DPI, also Distributions. Heute ein spannender Artikel in der NZZ, wie viele Millionäre SpaceX schaffen wird. Also all diese Personen können natürlich wieder Geld zurückspielen ins System, können investieren in Private Equity und Venture Capital, was sicherlich positiv ist. Aus diesen Börsengängen von SpaceX, von OpenAI, die auch diese Woche angekündigt haben, dass sie in die Börse gehen, und auch Anthropic, das tut uns gut, das tut dem Markt gut. Und wird dafür sorgen, dass auch die Fantasie noch ein bisschen jetzt in der nächsten Zeit vorhanden bleibt. Gut, gehen wir zu den News der Woche. Und zwar, du kommst direkt von einer Party, nämlich von dem Deutsche Award. Der wurde heute Abend vergeben. Der Deutsche Award ist einer der wichtigsten und traditionsreichsten Startup-Preise der Schweiz, nämlich seit 1989. Unterstützt die Stiftung junge Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, innovative Ideen in wachstumsstarke Unternehmen zu verwandeln. Gerade in einer frühen Phase kann diese Unterstützung entscheidend sein, das wissen wir. Neben dem Preisgeld erhalten die Gewinner Zugang zu einem starken Netzwerk aus Investorinnen, Investoren, Alumni und Branchenexperten. In diesem Jahr werden bis zu 5 Awards vergeben, dotiert mit jeweils 120.000 Stutz. Insgesamt hat die Stiftung bereits mehr als 15 Millionen Franken an Schweizer Startups ausgeschüttet. Damit ist der Award nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch ein wichtiger Impulsgeber für das Schweizer Innovations- und Startup-Ökosystem. Ja, Guy, du bist ja ein Ambassador von der Devise Stiftung und du warst heute Abend bei der Preisverleihung dabei. Wie war's?
Ja, natürlich sehr gut, kann ich nichts anderes sagen. Diese Veranstaltung, die findet jedes Jahr quasi im Sommerhaus der Devise-Stiftung in Solothurn statt. Sehr schöne Liegenschaft im Keller unten, hat kein Internet, also müssen alle effektiv zuhören und zuschauen, was da auf der Bühne präsentiert wird. Das hat man auch nicht ganz immer, dass die Handys so tief in den Taschen verborgen bleiben oder jeder, der drauf schaut, knallt es dann gleich wieder weg. Die Veranstaltung war sehr gut organisiert. Hanna und Céline, die haben da einen sehr guten Job gemacht. André Hoffmann, der präsidiert ja die Stiftung jetzt, der hat auch eine sehr gute Intro gegeben zum Thema, wie die Devise-Stiftung Gründer analysiert und unterstützt. Und sie sind da ganz klar auf der Linie, hey, nicht nur ein Business, das aufgebaut werden soll, sondern effektiv ein Problem soll gelöst werden und dieses auch nachhaltig angegangen werden. Nicht nur, hey, I build up quickly, generate revenue und dann verkaufe ich das Ding möglichst schnell für einen möglichst hohen Preis. Und das natürlich merkt man auch in der Selektion der Unternehmer und Unternehmerinnen, die jetzt da bei den 10 letzten dabei waren und bei den Themen, die sie da darin hatten. Man muss sagen, die Gewinner, congrats an denen, die 5 Preisgewinner, das waren Dental Robotics, die machen so ein kleines mobiles Zahnarztsystem, wo Zahnärzte zu den Kunden nach Hause gehen können, in dem Sinn klein und schick und handlich. Das habe ein Riesenpotenzial, hat mich ein bisschen erstaunt, dass sie den Preis oder einen der 5 Preise gewonnen haben. Carol Nano, über die haben wir schon mehrmals berichtet, sie haben den Preis auch gewonnen. Sie machen Post-Silicon Compute mit Carbon Nanotubes. Sie bezeichnen sich als das nächste ASML, extrem spannende Technologie. Und die 3 anderen, die waren eher auch wieder im MedTech, Health-Tech-Bereich drin, Alpine, Sana, die gehen die Malnutrition an, Kria Technologies, ist auch noch ein spannender Case, die haben eine Technologie entwickelt, wie man quasi Biomaterialien kryogen, also extrem kalt, minus 80 Grad oder tiefer, mit Hochvakuum ganz einfach transportieren kann. Und Orthosense, über die haben wir auch schon einige Mal gesprochen, auf Burnrate, die sollen den Heilungsverlauf nach der OP bei Implantaten quasi überwachen und unterstützen. Und die 5 weiteren Firmen, das wären sicherlich die für uns fast ein bisschen spannender gewesen wären oder zumindest auch spannend. Eins im Quantenbereich mit Kendra, Windworks im Cleantech-Space. Dann hat es noch Iron Energy, Energiespeicher auf der Basis von Eisen. Upgrade, ein großes Thema, wie bringt man die Energie von Solarzellen, von nicht den großen Betreibern ins System und wie Management das. Sie haben da eine Software aufgebaut und das letzte war auch noch ein Bio-Startup mit ADS Bio. Also all in all würde ich sagen, sehr gut ausgewähltes Startup. Finde ja, die Gründer haben da einen super Job gemacht und ja, werde ich auf jeden Fall weiter unterstützen, die Stiftung als Ambassador und den guten Gründern einen kleinen Hint geben. Sie sollen sich doch da bewerben, weil es wirklich ein guter Preis ist mit einer guten Ausstrahlung. Mapero hat man natürlich viele Investoren und auch Leute aus dem Ökosystem getroffen. Da war die Stimmung doch sehr positiv.
Gut, Stimmung sehr positiv. Das nehmen wir doch mit zur zweiten News. Eine neue Analyse von Dealroom liefert ein ziemlich typisches Schweizer Resultat. International relevant, hervorragend ausgebildet und sehr effizient, aber nicht besonders groß. Im globalen Vergleich der größten Startup-Hubs schafft es keine Schweizer Stadt in die Top 20. Sobald man die Leistung aber ins Verhältnis zur Bevölkerungsgröße setzt, also per Capita, sieht das Bild deutlich besser aus. Lausanne gehört weltweit zu den führenden Standorten. Im KI-Bereich liegt Lausanne sogar auf Rang 5, Zürich auf Rang 16 und im Defense-Tech-Sektor schafft es Zürich ebenfalls weit nach vorne. Ja, Guy, ist das jetzt nur eine gute Nachricht oder ist das ein höflich formulierter Hinweis darauf, dass die Schweiz trotz hervorragender Hochschulen und viel Deep-Tech-Forschung immer noch Mühe hat, wirklich große Startup-Hubs aufzubauen?
Ja, ich meine, man kann klar sagen, ich meine, das ist ja nicht unbekannt. Die Schweiz, die hat sicher kein Innovationsproblem. Wir sind Innovationsweltmeister seit über einer Dekade, Jahr für Jahr. Und Lausanne und Zürich, die zeigen auf, dass aus der Forschung, aus den Hochschulen mit den sehr spezialisierten Talenten sehr viele, auch sehr gute Startups entstehen können. Und der Reporter zeigt klar auf, ja, wir haben noch ein wenig ein Skalierungsproblem. Wenn man in der Liga der größten Ökosysteme spielen will, dann braucht es eben halt einfach viel Kapital, enorme internationale Sichtbarkeit und Unternehmen, die, wenn sie aus der Seed Stage zum globalen Champion wachsen, das dann auch zeigen und weltweit präsent sind. Die Schweiz ist da eher besser mit Hidden Champions, die sich nicht ganz so groß aus dem Fenster lehnen und etablieren und auch nicht jetzt in die 100 Milliarden Bewertungen schnell mal hochkommen, so wie man das häufig in der Bay Area sieht, jetzt auch seit kurzem in London und natürlich New York, die sind hier weit vor allen anderen. Ich würde mal sagen, eine spannende Frage, die sich hier rauskristallisiert, wenn man den Report so im Detail liest, ist, braucht die Schweiz überhaupt wirklich eine einzelne Start-up-Metropole oder wäre es eigentlich realistischer, Zürich, Lausanne, Basel, alle Standorte eigentlich als gemeinsames Schweizer Ökosystem zu positionieren und quasi als Metropole Schweiz? Max, was meinst du dazu?
Ja, ich glaube, das Netzwerk ist schon eine Stärke. Die Wege sind kurz und die Regionen ergänzen sich gut. Lausanne mit der EPFL und KI, Zürich mit ETH und Fintech DeepTech, Basel mit Life Sciences. Aber ja, international braucht es schon klar erkennbare Leuchttürme. Also niemand im Ausland denkt automatisch in einem vernetzten Schweizer Cluster. Deshalb braucht es wahrscheinlich beides. Ich glaube, bessere Zusammenarbeit innerhalb der Schweiz und gleichzeitig mehr Ambition, einzelne Hubs sichtbar größer zu machen. Also, deshalb ist schon die Frage, will man, ich meine, die Schweiz alleine wäre, glaube ich, schon auch ein guter Leuchtturm, dass man sagt, Schweiz gleich Innovationsweltmeister und innerhalb der Schweiz gibt es diverse Cluster. Und man jetzt versucht, die einzelnen Hubs zu vermarkten, also Basel einzeln vermarkten, Zürich einzeln vermarkten und EPFL, was im Moment so ein bisschen stattfindet. Ich glaube, das ist deutlich schwieriger. Also ich wünschte mir, long story short, eine bessere, stärkere Zusammenarbeit der einzelnen Regionen in der Schweiz. Das findet im Moment, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber noch nicht statt oder noch nicht in der gewünschten Breitenwirkung statt. Ich glaube, dort gibt es noch Potenzial und so könnte man die Schweiz auch deutlich besser international positionieren. Kommen wir zur dritten News. Merantix Capital hat einen neuen Fonds über 103 Millionen Euro geschlossen. Damit will der Berliner KI-Investor rund 40 europäische Startups finanzieren. Etwa die Hälfte über klassische Seed-Investments, die andere Hälfte über das eigene Venture-Studio. Spannend ist dabei nicht nur die Fondsgröße, sondern vor allem der Ansatz. Merantix versteht sich nicht als klassischer Investor, sondern als Ökosystem mit angeschlossenem Fonds. Das Unternehmen will Gründerteams nicht nur Kapital zur Verfügung stellen, sondern sie auch mit Industriepartnern, potenziellen Kunden und Talenten zusammenbringen. Besonders interessant finde ich persönlich eine Aussage von Merantix-Gründer Adrian Locher. Die Venture-Studio-Firmen hätten im Regelfall schon erste zahlende Kunden, bevor sie überhaupt eine Zeile Code geschrieben haben. Der Fokus liegt vor allem auf KI-Anwendungen in den Bereichen wie Robotics, Manufacturing, Logistik, Healthcare, Bio, Life Science und Fintech-Infrastruktur. Bei großen Sprachmodellen und bei austauschbaren KI-Tools ohne klare Differenzierung ist Merantix dagegen bewusst zurückhaltend. Ja, Guy, ist dieser Ansatz, also Kunden vor Code und tiefe Integrationen bestehende Wertschöpfungsketten, aus deiner Sicht der richtige europäische Gegenentwurf zum US-Model oder besteht die Gefahr, dass Europa damit zwar solide B2B-Unternehmen baut, aber die wirklich großen KI-Plattformen anderen überlässt?
Ja, vielleicht vorab muss man auch sagen, das ist jetzt die Strategie von Merantix Capital. Das sind natürlich nicht die einzigen Investoren in Europa und sie verfolgen eine ganz klare These. Und dementsprechend fokussieren wir jetzt wirklich auf was sie machen. Wir sind ja in Europa sehr viel Deep Tech Investoren, die jetzt sich auch nicht scheuen vor Investments, die hier nicht nur auf die Anwendung eingehen. Aber Kunden for Code, finde ich eigentlich noch einen guten Realitätscheck, weil man damit verhindert, dass ein Startup einfach etwas baut und damit komplett neben dem echten Markt vorbeibaut. Gerade im KI-Bereich, da kann man heute schnell beeindruckende Demos entwickeln. Die entscheidende Frage, die bleibt aber, ob ein reales Problem gelöst wird und ob ein Kunde tatsächlich bereit ist, dafür zu zahlen. Aber gleichzeitig darf daraus nicht einfach ein individuelles Projektgeschäft entstehen. Es ist entscheidend, dass was nach dem ersten Kunden passiert, lässt sich die Lösung standardisieren und bei vielen Unternehmen als Produkt einsetzen. Oder braucht dann eben jeder Kunde eine Sonderanfertigung und es ist eher ein Consulting. Im ersten Fall kann ein großes Softwareunternehmen daraus entstehen und im zweiten Fall, ja, das ist einfach diese wirkliche Beratung, die man aufbaut. Europa muss deshalb nicht zwingend das nächste OpenAI hervorbringen, in meinen Augen oder auch in den Augen von Merantix, aber Europa sollte auch nicht nur zum Integrator von amerikanischen KI-Modellen werden. Die Chance liegt darin, aus starken Industriebeziehungen, die Merantix hat, skalierbare Produkte mit globalem Anspruch zu entwickeln.
Diese Folge wird präsentiert von Are Ventures, dem Berner Business Angel Club. Are Ventures bringt ambitionierte Schweizer Startups mit erfahrenen Investorinnen und Investoren zusammen, die mehr bieten als nur Kapital. Ein starkes Netzwerk, echte Expertise und Hands-on-Support für die entscheidenden frühen Schritte. Wenn ihr als Startup wachsen wollt oder als Investor Zugang zu den spannendsten Frühphasendeals sucht, dann bewerbt euch für unsere nächste Veranstaltung unter www.areventures.ch. Wenger und Wiley, Ihre Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit, Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger und Wiely begleitet Gründerinnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger und Wiely, Ihre Rechtsberatung für Startups.
Kommen wir zum Schwerpunktthema. Das ist heute der Burn Rate Market Snapshot für den Mai 2026. Starten wir mit der Schweiz. Gemäß unserer Zusammenstellung wurden im Mai nur 13 Finanzierungsrunden veröffentlicht, wo der Betrag auch kommuniziert wurde. Dabei wurden rund 190 Millionen Schweizer Franken an frischem Kapital in die Firmen investiert, 2 Millionen an Grants kamen obendrauf, darin sind auch Preise inkludiert, dann gab es weitere strategische Investments und einige Finanzierungsrunden, bei denen für einmal keine Beträge veröffentlicht wurden. Vom Volumen her liegt der Mai damit leicht unter dem April. Im April wurden 222 Millionen investiert, aber das Bild ist doch etwas anders, wenn man in die Tiefe geht. Im April, da hatten wir eine sehr breite Mischung aus AI, Climate Tech, Industrial Tech und Kapitalmarkttransaktionen. Und im Mai war ein ganz klarer Schwerpunkt vorhanden, und zwar Life Sciences. Das ist auch schön zu sehen.
Ja, genau. Der größte Fundraise des Monats war Windward Bio, das Basler Biotech-Unternehmen, hat 165 Millionen US-Dollar aufgenommen. Die Runde wurde von OrbiMeds angeführt. Dazu kamen unter anderem RA Capital, Sanofi Ventures, Novo Holdings und weitere spezialisierte Healthcare-Investoren. Windward Bio arbeitet an langwirksamen Therapien für immunologische Erkrankungen. Spannend ist hier nicht nur die Größe der Runde, sondern auch das Tempo. Das Unternehmen wurde erst 2025 lanciert und hat seitdem insgesamt 365 Millionen US-Dollar aufgenommen. Zudem haben wir einen Sonderfall, Nucleidium. Die Headlines aus dem Mai sprechen von einer Series B über 105 Millionen Schweizer Franken. Das ist korrekt, aber im Mai wurden nicht nochmals 105 Millionen neu investiert, sondern die Series B wurde auf diesen Betrag erhöht. Die Erweiterung, also das neue Investment, betrug rund 26 Millionen Schweizer Franken.
Ja, ich finde beide Transaktionen, die zeigen für mich einen wichtigen Unterschied zwischen Biotech und Software Cases auf. Im Biotech, da fließt oft sehr viel Kapital in die Firma, bevor ja überhaupt oder relevante Umsätze entstehen. Dann müssen klinische Daten erhoben werden, eine glaubwürdige Pipeline aufgebaut werden. Und ja, da muss man halt die spezialisierten Investoren aus diesen Bereichen überzeugen, dass eben da viel Kapital investiert wird, damit man überhaupt auf den Markt kommen kann. Neben den beiden großen Transaktionen, da gab es auch noch einige weitere Life Science und MedTech-Runden. Biocopy aus Basel hat 9 Millionen aufgenommen. Neurosoft Bioelectronics aus Genf hat eine Seed-Runde über 7,5 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Sie entwickeln Brain-Computer-Interfaces auf der Oberfläche des Gehirns, ohne dass sie da tief ins Gewebe eindringen müssen.
Und außerhalb von Life Sciences sehen wir weiterhin eine interessante Breite. Stellar Alpina zum Beispiel hat 3,5 Millionen Schweizer Franken aufgenommen. Das junge Zürcher Startup entwickelt kompakte detonationbasierte Antriebssysteme für Mobilität im Weltraum. Avian hat eine Pre-Seed-Runde über 2 Millionen Schweizer Franken abgeschlossen und arbeitet an Systemen für die frühzeitige Erkennung industrieller Brände. Und Mosaic, auf die wir später noch zu sprechen kommen, haben eine 3,8 Millionen US-Dollar-Runde für Echtzeit-Spatial Intelligence aufgenommen. Also man kann sagen, KI bleibt präsent, aber KI war im Mai nicht der dominante Kapitalmagnet in der Schweiz.
Ja, das Gleiche gilt für die Exit-Serie. Der größte Deal des Monats war mit Abstand Limatech Biologics. Die wurden von Eli Lilly übernommen für bis zu 780 Millionen USD. Das sind einige definierte Meilensteinzahlungen inkludiert. Also der direkte Transaktionswert war nicht ganz so hoch. Limatech, die entwickeln Impfstoffe gegen bakterielle Infektionen. Wir haben das in der, glaube ich, war die letzte Folge auch kurz angesprochen, was sie machten. Weitere Exits war Nearlab, die wurden von der US-Firma 908 Devices für 23 Millionen übernommen. Und dann war Curly, der Schweizer Hersteller von Hundegeschirren und Zubehör, der von Thule übernommen wurde für knapp 17 Millionen Franken, wenn dann alle Konditionen für in den nächsten Jahren auch oder Meilensteine auch erreicht werden. Dann gab es noch einige Transaktionen, die nicht mit der Höhe kommuniziert wurden, aber ich finde es mal sehr gut, wenn wir drei Transaktionen in einem Monat sehen, wo effektiv auch der Exitwert mitgeteilt wird. Darüber sprechen wir dann noch bei der Hörfrage.
Ja, stimmt, du hast recht, genau. Das ist wirklich, das sonst heißt immer, man teilt das nicht mit. Jetzt haben wir da einen Gegentrend. Ja, und insgesamt Exit, eine interessante Mischung. Wir hatten Biotech, industrielle Analytik, Consumer Brand mit Curly und IT-Dienstleistungen. Also die Exit-Aktivität ist breiter als die Finanzierungsseite im Mai. Schauen wir noch kurz auf das Startup-Ökosystem außerhalb der Funding-Runden. Ein Highlight im Mai waren die Swiss Startup Days in Bern rund um das Collective Gathering und die Startup Days kam die Schweizer Startup-Szene für 2 Tage zusammen. Das ist relevant, weil gerade in einem selektiven Finanzierungsumfeld persönliche Netzwerke und der Austausch zwischen Gründerinnen, Gründern, Investoren und Corporates sowie der Politik wieder stärker an Bedeutung gewinnen. Dann hatten wir den ZKB Pionierpreis im Technopark. Den Hauptpreis über 100.000 Franken gewann RDDT Laboratories. Alle 5 Preisgewinner, die vor Ort waren, sind extrem spannend, meiner Ansicht nach. Und die Accelerator-Programme HSG Start Accelerator und Microsoft AI Accelerator wurden abgeschlossen, haben den partizipierenden Firmen viel Visibilität gegeben. Und zum Schluss wurden auch noch die CEF Growth Awards vergeben, letzte Woche am Swiss Economic Forum.
Ja, und vielleicht noch ein Fazit für die Schweiz. Ganz klar, Life Science Skalierung, ein kurzes Fazit. Winward Bio und Nucleidium, die zeigen, die Schweizer Biotech-Unternehmen, die sind nach wie vor sehr attraktiv für internationale Investoren und sie können internationale Finanzierungen mobilisieren. Und mit Limatech haben wir gleichzeitig auch internationale Käufer, die Schweizer Biotechs übernehmen wollen. Ich finde auch auffällig, wie international diesen Monat die Kapitalflüsse sind. Wir haben wieder bei den großen Runden spezialisierte globale Investoren am Tisch. Und bei den Exits wurde auch alles ins Ausland verkauft. Also die Schweizer IP wird da doch vom Ausland übernommen oder teilübernommen durch Beteiligungen. Das bestätigt erneut, wir sind global anschlussfähig in der Schweiz, aber die alte Frage ist da, wie viel Ownership, Wertschöpfung und langfristige Upside bleibt effektiv im Schweizer Ökosystem.
Ja, schauen wir noch kurz nach Europa. Für Mai zeigt sich ein deutlich stärkeres Finanzierungsbild hier als im Vormonat. In den 4 vollständigen Wochen vom 4. bis zum 31. Mai wurden europaweit mehr als 245 Finanzierungsdeals mit einem Gesamtvolumen von mindestens 9,6 Milliarden Euro erfasst. Im April lagen wir bei rund 5,1 Milliarden Euro. Der Mai war damit wieder ein sehr kapitalintensiver Monat. Gleichzeitig ist wichtig, in diesen Zahlen sind unterschiedliche Finanzierungsformen enthalten, darunter klassische Equity-Runden, Growth-Finanzierungen sowie auch Debt. Der größte Deal kam aus den UK. PureDC hat eine Finanzierung über 2,7 Milliarden US-Dollar für die Expansion seiner Data-Center-Infrastruktur in Europa und im Nahen Osten gesichert. Das ist keine typische Startup-Runde, aber es zeigt sehr deutlich, wohin aktuell viel Kapital fließt, in die physische Infrastruktur hinter dem KI-Boom.
Ja, schön zu sehen, dass Datacenters auch in Europa an Speed gewinnen und nicht nur auf dem Rest der Welt aufgebaut werden und wir mal wieder hinten reinschauen. Die zweite große Transaktion, ebenfalls aus der UK, Isomorphic Labs, haben sicherlich viele schon gehört. Sie haben ein Investment über 2,1 Milliarden US-Dollar erhalten. Das Unternehmen, das wurde als Tochtergesellschaft von Alphabet aus dem DeepMind-Umfeld herausgegründet und hat seinen Sitz in London. Aufbauend auf Technologien wie AlphaFold entwickelt Isomorphic Labs eine KI-basierte Plattform, die neue Wirkstoffkandidaten schneller identifizieren und bis in die klinische Entwicklung bringen soll. Daneben haben wir weitere große KI-Infrastructure Cases. Antscale zum Beispiel hat eine Finanzierungsrunde über 97 Millionen US-Dollar für ein Data-Center-Projekt in Norwegen gesichert. Ja, Recursive Superintelligence kam mit einer Runde über 650 Millionen aus dem Stealth-Modus. Das ist also ein langer Stealth-Modus und ein großer Bang, den sie da gemacht haben. Und Fractile hat auch 220 Millionen aufgenommen, um neue Chips für AI-Interference zu entwickeln.
Genau, und gleichzeitig war der Mai nicht nur ein KI-Monat, muss man sagen. Große Finanzierungen gab es auch in Space, Security, Energy und Fintech. ICI, mein Gott, die Namen werden immer verreckt, gell? Ist gar nicht so einfach auszusprechen. ICI aus Finnland hat eine Kreditfazilität über 300 Millionen Euro gesichert, um seine satellitengestützte Intelligence-Plattform auszubauen. Focused Energy aus Deutschland hat 240 Millionen US-Dollar für Fusionstechnologie aufgenommen. EOS X Space aus Spanien 140 Millionen US-Dollar und Fonoa aus Irland kam mit einer Series C über 94 Millionen Euro. Regional bleibt UK der wichtigste europäische Funding Hub, das zeigt aber auch, das Gesamtvolumen hängt weiterhin stark von wenigen sehr großen Transactions ab. Der Dealflow ist breit, aber ein erheblicher Teil des Kapitals konzentriert sich auf kapitalintensive Firmen und Infrastrukturprojekte.
Ja, zum Fazit, in Europa ist Kapital vorhanden. Es fließt zunehmend und strategisch in Bereiche wie die KI und Data Centers. Damit verschiebt sich der Fokus definitiv weg von reiner Software in Richtung von Infrastructure, Data Centers, Chips und auch Drug Discovery. Und dann kommen gleichzeitig dazu natürlich ein bisschen Sovereignty-Themen wie Space, Energy und Security.
Sehr gut, kommen wir zur Hörfrage von dieser Woche und zwar diesmal von einem anonymen Hörer. Und er schreibt Folgendes, sehr interessant. Als Investor in zahlreichen Schweizer Startups ärgert es mich immer sehr, wenn Exits auf LinkedIn und in Pressemitteilungen als Großerfolg dargestellt werden, wenn es eigentlich ein Fire Sale war. Jüngstes Beispiel: Qnami, Return für Investoren 0,0. Ich verstehe, dass der Narrativ immer positiv sein muss, aber ein bisschen Demut täte vielen gut. Was meint ihr zu den oft viel zu positiv kommunizierten Exits? Ja, Guy, ich lasse dir gerne den Vortritt.
Ja, ich bin froh, dass die Frage mal gekommen ist und dass sie auch so formuliert wurde, dass wir das nicht ganz alles selbst so erwähnen müssen. Ich meine, das ist ja ein Thema, das wir immer zusammen diskutieren und eigentlich auch einer der Grundsätze, wieso das es Burn Rate überhaupt gibt. Sie haben ja gestartet damit, wir wollen mehr Transparenz ins Ökosystem bringen. Natürlich bei den Exit Fire Sales, ein Fire Sale als richtigen Exit zu feiern, das ist fast das Schlimmste, aber auch bei den Finanzierungsrunden diese zu hypen, wenn es dann eigentlich eine Downround war. Das sind so Themen, ja, das finde ich gar nicht gut, wenn man da falsche Incentives in die Medien bringt, gerade in einem Ökosystem, wo wir doch viele Leute haben, die haben relativ viel Kapital alloziert in Startups. Sie sehen die positiven Mitteilungen. Bei anderen gehen die Firmen vielleicht gut, der Exit ist noch ein bisschen weg und dann ja, bei denen, die sie voll abschreiben, die feiern das noch, dass sie dann einen riesen Exit gemacht haben. Also ich finde es eigentlich nicht optimal, wenn es als großer Exit verkauft wird, aber ich finde es auch gut, dass es nicht einfach unter den Tisch als Sad Story gedreht wird. Aber man muss da halt einfach schon das ein bisschen versuchen einzuordnen. Das ist so meine Meinung. Wir können da gerne dann noch ein bisschen weiter in die Details gehen, wieso und was man da machen könnte. Was ist denn deine Sicht dazu, Max?
Ja, du, ich bin ja selber auch war ein paar Mal auch betroffen. Und ich finde, er ist einfach wirklich ein grundsätzlich suboptimal, wenn man ein Fire Sale hat, das einen großen Erfolg kommuniziert. Das ist für mich ein No-Go. Vielleicht ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer. Was ist ein Fire Sale? Ein Fire Sale ist schon mal eine reife Leistung. Das bedeutet, dass du in der Lage bist, die Firma nicht an die Wand zu fahren, sprich in Konkurs zu schicken, und es gibt im Moment sehr viele Konkurse, sondern du bist in der Lage, jemanden zu finden, der dir die Firma abnimmt. Meistens für einen Franken, vielleicht auch für 100.000 Franken. Aber man muss schon sagen, das ist nicht nix, weil der Käufer, die Käuferin muss ja dann die ganze Cash Burn, die ja häufig noch vorhanden ist und die teilweise auch substanziell ist, übernehmen. Deshalb ist ein Fire Sale für mich schon auch ein Erfolg, aber es ist jetzt nicht ein Erfolg für die Investoren. Es ist schon gar kein Riesenerfolg für die Gründer. Es ist einfach ein Erfolg im Sinne, dass man es geschafft hat, die Firma in neue Hände zu geben. Und häufig ist es dann so, dass auch die Mitarbeitenden bleiben können und so weiter und so fort. Aber dass man das dann als großen Erfolg darstellt, dass man eine Pressemitteilung verschickt, dass man noch eine PR-Agentur dann beauftragt, vielleicht noch eben eine große Mitteilung zu schreiben, mit Foto und so weiter und so fort, Handshake mit den Käufern. Ich meine, das ist eine Verarsche. Das finde ich suboptimal, okay? Das finde ich, das geht nicht. Das sollte man nicht unbedingt machen, oder? Sondern man kann das schon feiern. Man kann einen Exit feiern, wenn man substanziell verkauft hat. Wenn man jetzt sieht, okay, man hat einen namhaften Betrag lösen können, dann finde ich, kann man schon diesen Exit auch feiern und das auch zelebrieren, oder? Aber eigentlich nur in dem Fall. Sonst finde ich, sollte man eigentlich nicht groß kommunizieren. Vielleicht eine Message auf LinkedIn, dass man die Firma in neue Hände gegeben hat, that's it. Aber nicht jetzt groß ein Theater, ein LinkedIn-Theater. Das finde ich suboptimal. Und das ist ja so ein bisschen auch in der letzten Zeit so ein bisschen sehr oft vorgekommen, oder dass man diese Success-Stories natürlich massiv gefördert hat. Und ich finde das nicht unbedingt optimal, sondern ich finde schon, dass man transparent auch darstellen soll, wenn das eben nicht der Fall war, sondern einfach offen sein. Oder und eben, ein Fire Sale ist nicht automatisch ein persönliches Versagen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, oder? Aber er ist eben auch nicht automatisch ein großer Erfolg. Und das, glaube ich, schon entscheidend, oder? Und deshalb finde ich die Frage absolut berechtigt, oder? Und wir sollten dort sicherlich selbstkritischer sein mit uns selber und das Narrativ entsprechend auch so nach außen hin darstellen.
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, was du da gesagt hast. Die Firma, die existiert weiter, oder die Mitarbeiter haben zumindest für eine Zeit noch die gleiche Arbeit, die IP, die wird nicht einfach nicht mehr verwendet oder im Konkursamt gekauft. Und für so ein Fire Sale, das ist auch eine Riesenarbeit, dass die Transaktion dann überhaupt vonstatten geht. Und das ist ja klar, wenn man einen Marathon nicht in 2 Stunden Weltrekord springt, sondern in den 5,5 Stunden und findet, hey, das ist immer noch eine reife Leistung. Das ist es ja auch, will ja niemand irgendwie etwas dagegen sprechen. Nachher will man ja auch quasi feiern. Aber das muss man dann halt eben schon irgendwie sagen, hey, es wurde in gute Hände übergeben und nicht, wir haben das da super Story aufgebaut, 20 Jahre lang dran geschuftet und sind jetzt die Kings, weil wir die Firma verkaufen konnten. Das sehe ich auch ganz genauso. Das Wichtige ist die faire Einordnung, die, glaube ich, aktuell wirklich nicht so echt stattfindet. Und ist halt auch so, man muss nichts über Transaktionswerte sagen in der Schweiz und auch bei Käufern, die häufig noch in privater Hand sind, da kann man das auch nicht aus einer Bilanz rauslesen, was sie da jetzt bezahlt haben für diese Firma. Und dementsprechend versuchen vielleicht manchmal die Leute sich auch ein bisschen besser darzustellen, als sie das möchten. Und für die Investoren, die dahinter stehen, das ist natürlich einfach ein purer Tropfen Säure auf eine Wunde, der Abschreiber schmerzt und dann kommen plötzlich noch die Kollegen, hey, du hast doch da investiert, willst du jetzt nicht auch bei mir investieren, weil du ja jetzt da gerade einen Exit gemacht hast und du darfst vielleicht sogar nicht mal was sagen, weil du noch unter NDA stehst und das ist dann schon eine suboptimale Position. Deshalb verstehe ich da die Wut oder den Frust von unserem anonymen Investor doch sehr gut.
Ja, ich meine, man muss ja ehrlich sein. Also wenn in einer Firma ein typischer Schweizer Startups, die Deep-Tech-Startups in der Series C wurden vielleicht 60 Millionen investiert. Ich meine, wenn die Firma dann für 20, 30 Millionen verkauft wird, ist das de facto auch ein Fire Sale, oder wenn du so willst. Und also ich glaube, wenn man das Fire Sale, die Fire Sale-Definition breit anlädt, kann man de facto sagen, dass immer, wenn das investierte Kapital nicht hereingeholt wurde beim Exit, ist es de facto ein Fire Sale, weil ja die Investoren oder zumindest nicht alle Investoren ihr Geld zurückbekommen haben, oder? Und deshalb glaube ich schon, ist eine kritische Auseinandersetzung. Und das liegt auch an uns, an Burnrate, dass wir da auch kritisch sind und uns auch bei den Exits immer die Frage stellen, ja, ist jetzt das gut oder nicht? Also wir hatten zum Beispiel Curly heute, oder? Ich meine, die haben 17 Millionen gelöst, glaube ich 10 Millionen vorab und die restlichen 7 Millionen im Earnout. Und das sind nur zwei Gründer. Oder? Und so wie ich verstanden habe, sind sie komplett bootstrapped, oder? Jetzt, das ist kein Fire Sale, das ist ein guter Exit. Beide laufen wahrscheinlich mit, sagen wir mal, 4 bis 5 Millionen raus, steuerfrei, ist für mich ein Erfolg, oder? Und dann hast du auch ganz andere Cases, die natürlich sehr groß aussehen. Aber wenn du dann genau hinschaust, merkst du, ups, da haben vielleicht noch die letzten Investoren mit der Liquidpref noch ein bisschen was bekommen, aber sonst sind die anderen Investoren, vor allem die Frühphaseninvestoren, sind leer ausgegangen. An dieser Stelle noch ganz spannend, ich wurde auch diese Woche auch von der NZZ angefragt, Anthropic, die These war ja, die Series A und B Investoren hätten ja gar nichts vom Exit, weil die massiv verwässert wurden. Wir haben das dann mal zusammen angeschaut, Guy, und haben dann gemerkt, dass eben die Series A Investoren noch immer circa 3 bis 5% jetzt am Unternehmen halten und einen Multiple von circa 400 bis 500 haben. Also das ist auch noch spannend, oder? Also wenn du doch dann solche Cases hast, dann macht es natürlich so richtig Spaß, oder? Also dort kann es eben auch dann für frühe Investoren sehr spannend sein, mit von der Partie zu sein, aber das nur als Randbemerkung.
Sehr gut. Wir könnten hier jetzt sehr wahrscheinlich noch eine halbe Stunde oder Stunde über das Thema diskutieren, uns futieren und wieder abregen. Aber lassen wir das mal beiseite. Wenn du noch weitere Fragen hast oder Inputs möchtest zu diesem Thema oder Einschätzungen, lieber Mr. Anonymous, dann schreib uns doch eine Mail. Vielleicht, wir würden deinen Namen auch nicht weitergeben, selbstverständlich. So, dann kommen wir eben damit zu den der Transaktion des Monats. Die Entscheidung ist uns nicht einfach gefallen, welche Transaktion wir für diese Episode aufarbeiten. Wir haben uns für Mosaic entschieden. Die Firma hat, wie in der Intro gesagt, gerade eine Finanzierungsrunde im Mai abgeschlossen.
Genau, das Zürcher Deep-Tech-Startup Mosaic hat eine Pre-Seed-Runde über 3,8 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Angeführt wurde die Runde von Founderful, beteiligt ist zudem Kickfund aus dem Venture-Kick-Ökosystem. Das Unternehmen entwickelt besonders energieeffiziente Chips, die Geräten eine räumliche Wahrnehmung in Echtzeit ermöglichen sollen.
Ja, ich finde das doch sehr, sehr spannend. Mosaic baut hier nicht einfach einen weiteren AI-Chip, sondern das Startup, das adressiert einen sehr konkreten Hardware-Bottleneck. Viele Geräte haben heute Kameras und Sensoren, aber einfach nicht genügend Rechenleistung, um ihre Umgebung dauerhaft zu verstehen. klassische Prozessoren, CPUs und GPUs sind für kleine batteriebetriebene Geräte oft viel zu stromhungrig, werden zu warm und zu groß. Und Mosaic will mit Spatial Intelligence deshalb direkt in die Hardware eindringen und einen spezialisierten Chip dafür aufbauen.
Gegründet wurde Mosaic 2024 von Alfio Di Mauro und Moritz Scherer. Beide haben an der ETH Zürich im Bereich Elektrotechnik promoviert. Die beiden bringen tiefes Know-how in System-on-Chip-Architekturen und Industrieerfahrung aus Projekten mit Unternehmen wie Meta, NXP und Global Foundries mit. Mosaic ist ein typischer ETH Deep Tech Case, kann man sagen, technisch anspruchsvoll, hardwarelastig und aus einem konkreten Forschungsproblem heraus entstanden.
Ja, und das Problem, das lässt sich relativ einfach erklären. Die nächste Generation von Wearables, also Smartphones und autonomen Geräten, die sollen ihre Umgebung nicht nur aufnehmen, sondern diese effektiv verstehen. Damit eine Smart Glass weiß, wo sich Gegenstände befinden, Personen oder Hände erkennen und gleichzeitig eine Karte des Raums erstellen. Da müssen verschiedene Sensordaten kontinuierlich verarbeitet werden, damit das erreicht wird. Und heute braucht man für eine solche Datenverarbeitung GPUs oder andere starke Prozessoren. Und die sind einfach nicht geeignet für diese kleinen Endgeräte, großen Nvidia-GPU auf dem Smart Glasses. Stellt euch das mal vor, das würde dann auch nicht ganz so angenehm aussehen für den Nacken. Das ist einer der Gründe, wieso halt viele Smart Glasses eben einfach immer noch eher wie Prototypen aussehen als wie normale Brillen.
Ja, wir haben uns das auch technologisch näher angeschaut. Mosaic entwickelt integrierte Schaltungen, die visuelle Daten, Positionsdaten und weitere Sensorsignale direkt auf dem Gerät verarbeiten. Das Unternehmen beschreibt seinen Ansatz mit dem Satz Turning Space into Signal. Also konkret vereint die Plattform mehrere Bausteine räumlicher Wahrnehmung auf einem kleinen und stromsparenden, stromeffizienten Chip. Objekterkennung und Tracking, Audio Processing sowie simultane Localization und Mapping, kurz SLAM. Ein Gerät kann dadurch seine Position bestimmen, eine lokale Karte aufbauen und Objekte in seiner Umgebung zeitlich und auch räumlich einordnen.
Ja, daraus entstehen sehr konkrete Use Cases. Eine Brille kann zum Beispiel erkennen, wo ein Schlüssel zuletzt gesehen wurde und wo das Telefon wieder mal liegt. Oder auch ganz spontan einen Grundriss von einem Raum erstellen. Oder ein Smartphone, das könnte seine Frontkamera permanent im Low-Power-Modus auswerten und dann eine Aufnahme starten, wenn ein bestimmtes Ereignis oder Objekt erkannt wird. Andere Einsatzfelder können autonome Systeme sein, Robotik, Navigation und so weiter. Und der wichtigste Unterschied zu einem reinen Chip-Anbieter von Mosaic, sie liefern nicht nur Silizium, der Chip, den sie entwickeln, der hat eine Softwareschicht integriert, auf dem die Gerätehersteller aufbauen können. Damit müssen die ODMs die gesamte Perception-Funktionalität nicht selbst von Grund auf entwickeln, sondern können darauf auf der Mosaic-Tech aufbauen.
Ja, und Traction ist beachtlich. Für einen Pre-Seed-Hardware-Case ist die frühe kommerzielle Entwicklung bemerkenswert. Mosaic gibt an, bereits im ersten Jahr relevante Umsätze mit Engineering-Verträgen erzielt zu haben. Dabei handelt es sich um sogenannte NRE-Verträge, also Non-Recurring Engineering. Kunden bezahlen für Entwicklungs- und Integrationsarbeiten. Das ist zunächst ein sinnvolles Modell, weil die Firma damit eng mit ODM-Partnern zusammenarbeitet, echte Anforderungen versteht und gleichzeitig erste Umsätze generiert. Langfristig soll sich das Umsatzprofil aber verschieben, weg von einzelnen Engineering-Projekten hin zu skalierbaren Produktumsätzen durch Chip-Verkäufe.
Damit ähnelt das Business Model stark klassischen Halbleiter-Startups und Firmen. Die frühe Phase ist stark von den Entwicklungsprojekten getrieben. Der große Hebel, der entsteht dann, wenn ein Chip ein erfolgreiches Consumer-Produkt erreicht und da integriert wird und dann dieses auch in hohen Stückzahlen verkauft wird und sie Royalties generieren. Damit kommen wir doch kurz zur Finanzierungsrunde und zur Finanzierungshistory. Die ist relativ einfach. Hier ist die Pre-Seed-Runde, die erste Runde von Mosaic, 3,8 Millionen US-Dollar. Wie du gesagt hast, Founderful hat es angeführt, Kickfound ist dabei. Die Bewertung, die wurde bei 9,3 Millionen Schweizer Franken Pre-Money angesetzt und wir konnten uns kurz mit dem Lead-Investor, mit Founderful unterhalten. Da war Antonia Albert, der Principal im Lead. Vielen Dank für deine Infos zu eurem Investment-Rationale, das ich hier mit den Hörern und Hörerinnen teilen darf. Das kommt jetzt von Founderful. Das Team, das ist außergewöhnlich. Moritz und Alfio sind zwei ETH-Promovierte mit außergewöhnlicher Tiefe in der SoC-Architektur. Wenn Gründer dieses technische Niveau mitbringen und bereits im ersten Jahr echte Entwicklungsaufträge erfolgreich umgesetzt haben, ist das ein Signal, das man nicht ignorieren sollte. Sie vertrauen einander, vereinen fundierte akademische und industrielle Erfahrung und sind großartig in der Zusammenarbeit. Also hier eine 6 für das Team von Founderful. Und dann haben sie auch noch etwas zum Timing und dem Markt gesagt. Das Timing im Markt ist ideal. Spatial Computing wird gerade Realität. Smart Glasses stehen vor dem Durchbruch, doch der entscheidende Hardware-Engpass bleibt der Energieverbrauch und damit der Formfaktor. Mosaic löst genau dieses Problem, Echtzeitwahrnehmung bei einem Bruchteil des heute erforderlichen Energiebedarfs. Die nächste Generation tragbarer Geräte braucht genau diesen Chip, sagt Founderful. Und zum Schluss haben sie uns auch noch gesagt, etwas zum Geschäftsmodell gesagt. Das Geschäftsmodell ist auf Skalierung ausgelegt. Mosaic verkauft nicht nur einen Chip, sondern eine vollständige Lösung. Das erleichtert die Einführung und schafft einen wiederholbaren, kumulativ wachsenden Umsatzstrom, der an jedes ausgelieferte Gerät gekoppelt ist. Hey, vielen Dank, Antonia, für deine Inputs, sehr spannend, das zu lesen. Und da sind wir gespannt, wie sich Mosaic weiterentwickelt.
Ja, Fazit. Ich glaube, die strategische Richtung ist klar. Das Unternehmen will von erster Engineering-Traction zu skalierbaren Chip-Deployments kommen und seinen Software-Stack weiterentwickeln. Sie sind dabei, ihr Team mit einigen Positionen zu erweitern und bauen gleichzeitig am Chip, an der Implementierung und an den Entwicklerwerkzeugen.
Ja, und der Bull Case ist stark und auch klar, wenn Smart Glasses und andere Always-On-Geräte tatsächlich im Massenmarkt kommen, dann braucht es solche Chips, die visuelle Intelligenz bei minimalem Energieverbrauch ermöglichen. Mosaic könnte sich als grundlegender Perception Layer in genau diesen Geräten positionieren.
Ja, der Bear Case ist typisch für Semiconductor Startups. Die Entwicklungszyklen sind lang, Hardware Roadmaps können sich verschieben und der Weg von einem Pilotprojekt zur großvolumigen Serienproduktion ist anspruchsvoll und lang. Dazu kommt die Abhängigkeit von wenigen großen Geräteherstellern und deren Produktentscheidungen.
Ja, und dann noch fehlt mein Fazit. Mosaic finde ich doch ein spannender Schweizer Deep Tech Case. Das Unternehmen, sie lösen wirklich ein konkretes technisches Problem und sie haben eine klare kommerzielle Logik. Und nicht jede KI-Anwendung braucht nur mehr Rechenleistung. Gerade bei Wearables, da kann der Gewinner schon auch derjenige sein, der mit deutlich weniger Energie auskommt. Also ein Unternehmen, das ich mir sicher auf den Radar zum Verfolgen draufgeknallt habe.
So, das wäre es gewesen, Burnrate, der Missy Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Wir sehen uns zur Folge 100 nächste Woche. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.